3, 2, 1.
The People Equation, der FPS Finance People Solutions Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetzstück. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The People Equation. Der erste Unternehmensverkauf ist ein Einschnitt in jeder Managementkarriere und selbst beim zweiten und dritten Mal noch ein echter Brocken. Denn bei Verkaufsprozessen kommt es extrem auf die Qualität der Geschäftsführer an. Gelingt es ihnen, die möglichen Käufer zutreffend zu informieren und sie gleichzeitig auch für das Unternehmen zu begeistern? Das allein wäre ja schon schwer genug, aber parallel muss ja auch noch die Firma weiter auf Kurs gehalten werden. Wie man diesen Management-Spagat erster Güte meistert und was genau da auf einen zukommt, das erfahrt ihr heute aus erster Hand von zwei Leuten, die zusammen schon rund ein Dutzend Unternehmensverkäufe als CFO erfolgreich begleitet haben. Der erste Exit-Veteran ist mein Co-Host Paul Taaf. Hallo Paul.
Gute aus Frankfurt oder aus Bad Vilbel, um genau zu sein.
Und mein zweiter Gast ist Oliver Dörner, ein extrem erfahrener Manager, insbesondere im Private-Equity-Kontext. Bis vor kurzem war er CEO und CFO eines PI-finanzierten Medizintechnikunternehmens. Jetzt nimmt er eine kleine Auszeit und ich freue mich sehr, dass er uns heute an seiner ganzen Erfahrung als Exit-CFO teilhaben lässt. Herzlich willkommen bei The People Equation, lieber Oliver.
Hallo Michael, ich danke dir wieder mal dabei sein zu dürfen. Freut mich hier zu sein. Grüße aus Neubeuern. Also müsste ich eigentlich Servus sagen.
Oliver, du warst als CFO schon an 5 Verkaufsprozessen beteiligt, hast du mir verraten. Jetzt lädst du gerade die Batterien auf, um vielleicht bald wieder erneut in den Sattel zu steigen. Und die Gelegenheit wollen wir nutzen, um von dir mal einen Blick hinter die Kulissen dieser extrem spannenden Projekte zu bekommen. Meine erste Frage an dich, wie startet denn eigentlich so ein Verkaufsprozess? Wer gibt in der Regel den Startschuss?
Das ist immer ein gemeinsames Vorangehen. Es ist so, dass natürlich der Private Equity Fund gewisse Notwendigkeiten hat, sei es Laufzeit, aber es ist auch die Reife des Unternehmens. Die hängt natürlich stark mit dem Businessplan zusammen, den man im Vorfeld oder auch während der Zeit, der ist ja nicht in Stein gemeißelt, adaptiert hat. Habe ich eine gewisse Reife erreicht und sehe auch, jetzt sind die Möglichkeiten der Wertsteigerung mit den Elementen, die ich im jetzigen Umfeld eben habe, vollzogen, dann macht der nächste Schritt ja Sinn. Das kann dann sein, dass man sagt, jetzt ist das nächste Level für Add-ons notwendig. Jetzt sind die nächsten Innovationsschritte erforderlich. Jetzt sind die Schritte, die ich typischerweise in dem Business Case, wie ich ihn bislang hatte, erfüllt und die Wertsteigerung und die Ziele idealerweise sind erfüllt und dann kann ich den entsprechenden Mehrwert auch generieren. Das hat sich in den letzten Jahren natürlich noch ein bisschen verändert, weil das Marktumfeld seit Corona sich noch ein Stück weit adaptiert hat und da sind ja auch viele, die dann von den ursprünglichen Business Cases nochmal neue gestalten mussten. Was man jetzt ja auch erkennen kann, dass es einen gewissen Stau gibt, der vorhanden ist. Und auch da muss man sich dann genau überlegen, kann ich in der jetzigen Situation noch die Mehrwerte generieren, die ursprünglich mal angedacht waren. Und das führt dann eben dazu, dass man eben sagt, wir gemeinsam glauben, jetzt ist der richtige Zeitpunkt erreicht.
Paul, du begleitest ja als Headhunter sehr viele solche Exits, indem du die Personen reinbringst, die CFOs, die das managen. Das klingt jetzt sehr strukturiert und planvoll bei Oliver, dass man sich die Karten legt, sagt, jetzt ist ein richtiger Zeitpunkt, jetzt ist alles angerichtet und jetzt gehen wir den Schritt in den Verkaufsprozess. Ich habe aber den Eindruck, dass oft auch andere Punkte eine Rolle spielen, zum Beispiel, dass ein vorgefertigter Exit-Termin eingehalten werden muss, weil der Vorsicht es so vorstellt oder weil die Investoren zufriedengestellt werden muss. Was ist denn deine Meinung? Ist es in der Regel so systematisch strukturiert wie bei Oliver oder fallen die Exit-Entscheidungen, Verkaufsentscheidungen dann doch eher häufiger aus dem Bauch heraus oder aus anderen Gründen, als dass die Firma wirklich reif ist dafür?
Ja, also ich würde auf jeden Fall behaupten, dass es früher einfacher war, als ich den Exit gemacht habe mit Olli vor vielen, vielen Jahren, war der Markt eine andere, Preisgestaltung war eine andere, die Zinsleveraging war eine andere, etc., etc. Also Private Equity ist nicht einfacher geworden. Und der Olli hat es erwähnt, das Thema, und das haben wir auch, lieber Michael, gehabt in einem Podcast zuletzt, das Thema Geschäftsmodell an sich. Wie belastbar ist das Geschäftsmodell? Was ist die USP von dem Geschäftsmodell? Aber auch wie agil ist ein Geschäftsmodell. Ja, die Agilität ist super wichtig. Es gibt Assets da draußen, wo die Geschäftsmodelle gescheitert sind. Ja, und dann versucht man durch Kostenreduzierungen hier und dort ein bisschen zu tweaken. Aber du machst daraus kein sexy Geschäftsmodell. Das heißt, du musst es ja irgendwann verkaufen, aber du musst häufig auch das für weniger verkaufen, als es dir gern ist. Ja, das ist die Realität. Und diese Entscheidung zu akzeptieren ist für die Eigentümer natürlich zwangsläufig ganz schwierig.
Oliver, wie lange dauert es denn in der Regel von dem Moment, wo der Startschuss fällt, bis zu dem Moment, wo man wirklich dann beim Notar sitzt und der Verkauf abgeschlossen ist, gerade bei Private Equity getriebenen Exits?
Klar, es kommt darauf an, eine einzelne Standardzeit gibt es da nicht. Aber ich würde sagen, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, habe ich eine Vorfeldbereitung, dass ich natürlich auch versuche, eine operative Vorausschau zu machen, die dann sehr stabil ist, weil die ist ganz, ganz wichtig während dieser Phase und auch dann, dass ich das Unternehmen gestalten kann. Ich würde sagen, 6 bis 12 Monate ist realistisch, je nach Gestaltung des Businessmodells. Weil erstmal, ich muss das Business gestalten, ich muss dann entsprechend dann sozusagen pitchen, dass ich Berater finde, ich muss im Vorfeld Due Diligences machen, ich muss sicherstellen, dass ich ein Budget habe, das funktioniert. Ich muss daran denken, dass dann eben auch die Managementzeit begrenzt ist und dass die Operation weiterläuft, also die Operations weiterlaufen. Wenn ich das nicht gemacht habe, komme ich nachher nämlich in die Bredouille, dass ich mit meiner eigenen Managementzeit, wenn ich eigentlich auch mich auf diesen Prozess fokussieren muss, immer stärker in den Zwiespalt gerate. Was muss ich eben liefern gegenüber meinen Stakeholdern und was kann ich dann eben leisten, dass ich auch wirklich performe, was wir dann nachher noch sehen werden, in Richtung dieser Managementpräsentation potenzieller Verkäufer.
Und heutzutage sind die M&A-Berater viel früher involviert. Das heißt, sie müssen den Markt einschätzen. Hat man überhaupt Chancen, was zu verkaufen? Weil der Stau ist ja nun mal da. Also da fängt man viel früher an abzuwägen. Könnte es einen Käufer geben? Muss man einen Stratege verkaufen? Oder gibt es vielleicht einen PE, der mindestens Secondary macht, ja, oder ein Third Time Around? Das sind alle Abwägungen, die ins Spiel kommen. Einfach mal so blind ins Verkaufsprozess zu gehen, das kannst du vergessen.
Ich frage mich als Laie, warum das eigentlich so komplex ist. Man würde ja denken, in einer gut geführten Finanzabteilung, und das ist bei Private Equity hier immer der Fall, hat die Geschäftsführung auf Knopfdruck alle Zahlen parat. Damit kann man den Verkaufsprozess gehen. Die Leute, die sich dafür interessieren, können sich alles anschauen. Warum dauert sowas 6 bis 12 Monate und erfordert so viel Management-Attention?
Ja, also es heißt ja nicht, dass der Prozess an sich komplex ist. Ja, also wenn du einen starken CFO hast, dann hat er seine Finanzen im Griff und die Zahlen und die kennt er auch selbst. Aber die Frage ist, wie verhandle ich mit potenziellen Käufer, ja, und wie stelle ich sicher, dass ich einen Preis bekomme, wo ich sagen kann, das macht Sinn, dann mache ich das auch, ja. Es gibt ja viele gute CFOs, Olli, hervorragende CFOs, sehr strukturiert, selbst auch sehr ins Detail, da gehen wir auch später drauf ein, weil ich halte das für unabdingbar für einen PE-CFO. Aber die Komplexität ist die Markterwartungen zwischen Käufer und Verkäufer.
Es geht also eigentlich darum, wie bei jedem Produkt, die Käufer zu begeistern, oder? Auch beim Unternehmen. Verkauf.
Absolut. Da sind zwei Sachen, wenn ich eins noch ergänzen darf zu Paul. Ganz kurze Übersicht. Zuletzt war ich im Unternehmen verantwortlich, das war in der ganzen Welt. Das heißt, du hast Local Gap, du hast unter Umständen US Gap, HGB und IFRS. Dahinter hast du noch die Steuerbilanzen. Dann hast du noch einen SFA, der auf dessen Basis das Management Reporting letztendlich aufgesetzt
ist. Was ist das, SFA? Nicht alle wissen es.
Das sind alle Regeln, die du im Kreditvertrag definiert hast. Das kann mal 500 Seiten eben betragen und das ist ja auch, wo du monatlich dann reportest, was auf der einen Seite heißt, du hast sehr viele Daten, aber so ein SFA kann in unserer Zeit auch mal 10 Jahre alt sein. Und da hat sich natürlich im IFRS eine ganze Menge geändert. Und wie du auf der Management-Ebene reportest und nachher auf der Statutory Reporte, was ja für das Exit oder für den potenziellen Käufer von Relevanz ist, ist unterschiedlich. Und wenn du das permanent dann monatlich auch noch nachziehst, gerade weil dieser Prozess eine Weile dauert, dann hast du natürlich auch eine unglaubliche Belastung des Finance-Teams. Und oftmals, du hast gesagt, die Finance-Teams sind besonders groß. In der Erfahrung, der ich war, waren wir in den Finance-Teams eher recht kompakt. Das waren eingeschworene Teams, die dann auch alle funktionierten, die aber zugegebenermaßen oftmals auch ein Anschlag gewesen sind. Und das ist eben einer der Gründe, warum es dann auch manchmal nicht ganz einfach ist, wenn du vorne stehst und musst jetzt aus der Sicht der Due Diligence argumentieren als CFO, während du eigentlich 80% deiner Zeit im Rahmen des Investments vielleicht in Management Accounts gedacht hast oder in anderen Accounts, die für dich eigentlich für die tägliche Praxis von Relevanz ist. Und da muss man sehr aufpassen, dass man sich da nicht in Widersprüche verwickelt.
Ja, absolut. Wobei, das ist ja kein heutiges Phänomen, Olli. Das war jetzt zum Beispiel, als wir den Exit zusammen gemacht haben, da haben wir die Historia pro forma hergestellt. Ja, weil es ein Carve-out war von einem Konzern. Also das hat es auch verdammt komplex gemacht. Ne? Aber Michael, es ist so, die PE-Teams sind lean. Ja, und deswegen umso wichtiger, dass die PE-Teams, dass Ollis Team ausgezeichnete Leute hast, weil du hast wenig die müssen die 80-20-Rule beherrschen. Olli, das weißt du, da improvisiert man schon. Du auch tagtäglich mal, ja. Die Fähigkeit muss da sein. Also deswegen Bean Counters und so, nein, das geht nicht. Und du brauchst auch in PE, du brauchst auch CFOs, auch bei den Großen, die das Geschäftsmodell verstehen, die auch ins Detail gehen wollen und können. Die sollen haben beherrschen. Rechnungswesen. Viele CFOs haben keinen Blasenschimmer von Rechnungswesen. Ein Nachteil.
Also echt intensives Handwerk, da lag ich falsch mit meiner Vermutung, dass das auf Knopfdruck ja da ist. Im zweiten Punkt, den ihr angesprochen habt, ist, die Käufer zu begeistern. Oliver, wie wichtig ist denn die Exit-Story für den späteren Erfolg so eines Projekts?
Absolut, und die muss im Höchstmaß individualisiert sein und die musst du so ausrichten, dass du ausreichend Flexibilität hast an den Verkäufer, ihn dazu auch zu catchen und das mitzunehmen. Also den Bereich, den er besonders jetzt eben anfragt zu machen. Und das ist sehr wichtig. Du musst authentisch dort auftreten können und in dem Moment, wo man merkt, dass diese Exit-Story in sich nicht kongruent ist oder dass du unsicher bist oder dass du selbst Zweifel an Teilen hast, die du vielleicht mit einem M&A-Berater oder mit den sonstigen Due Diligence-Bereichen, Eigentümern abgestimmt hast. Das tritt bei der anderen Seite immer stärker zutage, weil die natürlich auch immer trainierter sind. Die merken sofort, wenn da etwas nicht stimmt. Also eine schlüssige Exit-Story, die muss stimmen. Und dann hast du vielleicht eine Exit-Presentation oder eine Management-Presentation, die dann eben 120, 150 Seiten lang ist. Aber normalerweise präsentierst du davon 3 Stunden, wenn du als Management-Team dort auch die Chance bekommst, dich zu präsentieren oder die Idee ist, das Management-Team mit zu übergeben. Aber du musst dann für jeden aus diesem Bereich, kannst du höchstens 30, 40, 50 Folien nehmen und musst dann den Zuhörern auch den Raum geben, dass sie da eben reingehen können. Und dann musst du extremst fit sein, was Paul gerade gesagt hat. Die werden Teile aus der Due Diligence nehmen und werden dich dann vertesten. Und wenn du an der Stelle entweder ins Stottern gerätst oder unsicher wirkst, oder nachher dir selber widersprichst oder auf einmal etwas offenlegst, was in diesem Konstrukt dieses Managementbereichs vielleicht gar nicht sichtbar ist, dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Und das muss man wirklich trainieren und da braucht man auch externe Leute für, die das Management auch nochmal wirklich briefen, auf Stimmlage achten, auf Präsentation achten, Authentizität, Natürlichkeit, aber auch darauf vorbereitet zu sein, was für Fragen dort eben kommen können.
Käufer, wenn sie in einen Prozess hineingehen, das Erste, was sie wissen wollen, ist, wie kann ich hier einen Exit machen? Was sind die möglichen Exit-Strategien? Und da sind wir wieder beim Geschäftsmodell Agilität. Wenn du zum Beispiel ein Spin-off machen könntest für ein Business in Brasilien zum Beispiel, ja, separate Spin-off, okay, tick the box, gut. Oder wenn du vielleicht beim Entwicklung, Drug Development und so weiter und so fort, was in der Pipeline hast, wo du bereits was Lizenzen und so weiter verkaufen kannst. Also diese Flexibilität von einem Geschäftsmodell ist super, super wichtig an der Stelle, ja. Und wenn die Investoren, und das habe ich live erlebt, wenn die sehen, dass der CFO nicht on top of the numbers ist, dann kannst du davon ausgehen, dass der Prozess wackelt.
Das heißt, der CFO muss 2 Sachen können. Er muss extrem zahlenfest sein und er muss aber auch ein Bühnenstar sein oder ein Geschichtenerzähler.
Genau. Ich glaube, gerade das ist jetzt wieder die Intermediärrolle. Der CEO kann diese Vision geben. Der CFO muss die Glaubwürdigkeit sicherstellen, aber auch gleichzeitig diesen Enthusiasmus zeigen. Wenn er dann eben dasteht und einfach nur monoton die Dinge eben darstellt oder extremst nüchtern, muss das nicht unbedingt nachteilig sein. Aber wenn er dann das Ganze in eine Geschichte einweben kann, wenn er sozusagen die Geschichte, die der CEO oder die Vision, die der CEO genannt hatte oder geäußert hatte, dann einwebt in die Zahlen, die das dann eben widerspiegelt. Das heißt, der CEO gibt 3 Punkte, worin das Wachstum authentisch und klar ist, warum der Markt das hergibt. Und er muss dann hergehen und sagen, darum haben wir das so und so in dem Business Case abgebildet, der ja in der Regel nach vorne eben geht, der immer auch ein Stück weit Hockeystick beinhaltet oder zumindest die Vision dort aufzeigt. Und das ist eben, was ein CFO machen kann. Das ist glaubwürdig, weil wir dort die Mittel herziehen. Das ist glaubwürdig, weil wir dort die Erfahrung haben. Das ist glaubwürdig, weil die Unternehmung darauf ausgerichtet ist, die Supply Chain ausgerichtet ist und die Strukturen schon geschaffen sind. Das ist eben auch die Arbeit, die wir in den letzten Jahren geleistet haben.
Genau, also der CFO, Michael, muss die Brücke schlagen zwischen Zahlen und Story. Ja.
Gut zusammengefasst. Jetzt habt ihr in eurer Firma, Paul, hier die Spezialität, dass ihr oft CFOs in Prozesse reinbringt, die irgendwie stocken und die dann innerhalb von kürzester Zeit praktisch ins kalte Wasser springen müssen und so einen Verkaufsprozess machen müssen. Jetzt sind es Leute, die die Firma noch gar nicht kennen. Aber das klingt so, wie Oliver das beschreibt, dass die jetzt nicht monatelang Zeit haben, um sich in die Zahlen einzulesen, um das Geschäftsmodell wirklich zu durchdringen. Wie lange dauert es, dass ein guter CFO in diesem kalten Wasser in der Lage ist zu schwimmen und den Verkaufsprozess wirklich auch zu gestalten? Olli, du sagst drei, was heißt 3 Tage, 3 Wochen, 3 Monate, was meinst du?
In 3 Tagen solltest du die Zahlen verstanden haben, in 3 Wochen musst du das Businessmodell und die Leute verstanden haben, musst ein Team haben. Das ist so meine Sichtweise.
Also ein CFO hat nie genug Zeit. Ja, das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, ich sage immer, Geschäftsmodelle kannst du lernen. 4 Wochen, vielleicht brauchst du noch einen Monat, ja, 2 Monate hast du ein Geschäftsmodell drauf. Du musst mit deinen Peers reden, Sales, Marketing, etc., um ein Gefühl für den Markt auch zu bekommen. Ja, aber PE kannst du nicht lernen. Du bist entweder ein PE-Typ oder du bist es nicht. Und der Olli ist überdurchschnittlich analytisch und strukturiert. Deswegen ist er geeignet für ein PE-CFO. Und schnell, mit einem riesen Anspruch an sich. Ja, die Leute, die da ein bisschen mitschwimmen und so delegieren wollen und so weiter und so fort. Natürlich, gute Leute musst du haben. Aber bei kleineren Unternehmen hast du vielleicht 3 oder 4 Leute in der Finanzabteilung. Ja, und wenn ein CFO auch kein Blasenschimmer hat von Rechnungswesen soll und haben, dann wie will ich als Investor überzeugt sein, dass der Bilanz belastbar ist? Das ist eine wahnsinnig breite Aufgabe und das kann nicht jeder. Deswegen, wenn ein CFO zu mir sagt, ja, ich habe einen Exit vorbereitet, ich sage, okay, ja, great, aber du hast es nicht gemacht. Das sind Welpen dazwischen.
Ein richtiger Hands-on-Job. Jetzt stelle ich mir vor, dass gerade im aktuellen Umfeld, Oliver, nicht leicht ist, Käufer zu begeistern, die Story in Anführungszeichen zu schlucken oder zu kaufen, die ihr denen präsentiert. Ist es so, dass es im Moment extrem schwierig ist, einen deutschen Mittelständler vernünftig an den Verkauf zu bringen?
Auch da, es kommt natürlich immer darauf an, was du letztlich auf dem Portfolio hast. Wenn du mich fragst, unter den KI-Gesichtspunkten gerade ein Softwareunternehmen jetzt zu verkaufen, nicht ganz so easy. Ja, aber hast du zum Beispiel einen guten Mittelständler, der auch eine gewisse Historie hat und dort auch authentisch eben wirkt, und dann ist das da. Aber was ich zuletzt schon gemerkt habe, wenn ich mir daran denke, wie die Long- und Shortlists ausgewählt und definiert worden sind, und ich finde, das ist immer ein ganz guter Indikator. Je breiter du gehen musst, desto unsicherer bist du, an wen kann ich es geben. Wenn die Anzahl der Strategen sich deutlich reduziert, die zumindest the natural buyers wären, merkst du auch, dass an der Stelle es schwieriger wird. Das heißt, die Ansprache ist breiter und das erhöht auch das Risiko. Wenn du früher vielleicht so einen Test-Case machen konntest, ich spreche mal 4, 5 Leute an, ob die interessiert sind, hast du heute dieses breitere Angehen und dann weiß es jeder. Dann bist du die nächsten 2, 3 Jahre unter Umständen auch mal verbrannt. Und das ist dann natürlich eine sehr genaue Abwägung. Und da kann es schon sein, gerade in der letzten Zeit, dass natürlich auch die Investoren in die PE-Fonds, die haben ja auch Nöte, die müssen ja auch ihre Pensionen hinten rauszahlen, weil das sind ja die typischen. Und die müssen Cash derzeit generieren, die erhöhen den Druck nochmal. Also es gibt dir als Management von beiden Seiten den Druck zu sagen, vielleicht wäre ja vielleicht noch besser zu warten, das kann schon mal passieren. Mache ich dann die Ansprache auch richtig? Und das ist, was ich vorhin meinte, damit deine Management-Präsentation umso breiter. Du musst dann gucken, je nachdem, wer der potenzielle Buyer ist, was haben die im Portfolio oder was ist der Schwerpunkt des potenziell strategischen Käufers und wie kann ich ihn besonders catchen, dass er eben sieht, ja, das ist genau das mit der Story, die wir eben auch gesehen haben. Das macht es deutlich anspruchsvoller und ich finde gerade auf den CFO musst du dann die richtigen Aspekte auch jeweils in den Vordergrund stellen. Also diese Verwebung wieder in diese richtige Sparte, die von besonderem Interesse ist.
Ich meine, was man nicht vergessen darf, ergänzend hinzu, lieber Olli, lieber Michael, ist, dass die PEs sich deutlich, das weißt du, Michael, die tun sich deutlich schwerer mit Fundraising als vor 5 Jahren. Ja, weil die Returns nicht da sind. Ja, und dann werden die LPs zu Recht ungeduldig und unzufrieden. Und nur die PEs mit einem super Track Record können, also problemlos Funding geht sowieso nicht. Einige Großen, wo ich Freunde habe, ist es schwierig, auch schwieriger geworden. Aber bei manchen kleineren, die es nicht geschafft haben, einen Exit hinzubekommen, da kämpfen sie um die Existenz.
Oliver, was sind denn so Tricks oder Erfolgsfaktoren, wie man es als CFO schafft, die ja doch begründete Skepsis der Investoren ein Stück weit abzufangen und verfliegen zu lassen, sei es an den Zahlen, sei es aber auch Skepsis gegenüber dem Geschäftsmodell oder gegenüber der Stabilität im aktuellen Umfeld?
Also ich glaube, da kann schon die Persönlichkeit, die vorne präsentiert, und das muss man sagen, wenn du einen guten M&A-Berater hast, hast du ein sehr gutes Deck. Und wenn du es eben schaffst, genau die richtigen Punkte dort auch zu benennen und sie mit unglaublicher Werf auch nicht zu verteidigen, aber zu verstärken, dann ist das schon sehr gut möglich. Und das habe ich auch schon mehrfach erlebt, wo zwischendrin einer ja ein bisschen skeptischer war und sieht dann die Probleme und das Wachstum vor Corona war vielleicht nicht so besonders stark oder über Corona. Ihr habt den Catch-up noch nicht geschafft. Und wenn man es da schafft, eine glaubwürdige Story, die auch dann vernünftig einzuweben in ein finanzielles Konstrukt, was du dann in ganz engen Austausch mit dem CEO abstimmen musst. Und da musst du ja auch vorher abholen, weil CEOs manchmal so ein bisschen die Fähigkeit haben, Visionen zu sehen, die dann ein bisschen zu weit sind. Und da kommt es wieder darauf an, wen habe ich auf der anderen Seite? Okay, der zieht jetzt gerade weg, das bringt nichts. Aber wenn du es dort schaffst, die Punkte genau zu benennen, dann ist es eine tolle Sache. Aber jetzt zählt Vorbereitung, 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 Training, Testing. Ich würde immer mal 2, 3 Dry Runs machen und auch dort einen Devil's Advocate dabei zu haben. Also wirklich einer, der mal richtig brennen lässt, damit man auch mal die Chance hat, in so einem Bereich zu scheitern. Weil die Jungs, die kennen sich alle untereinander. Wenn man 1, 2 Mal scheitert, dann wird es schwierig.
Die Story, die du erzählst, CEO und CFO und vielleicht anderen vom Management-Team, das muss belastbar sein. Es muss Zeichen geben, dass diese Story bereits zumindest zum Teil unter Beweis gestellt wurde. Und wenn du da reinkommst mit einem Hockeystick-Businessplan, dass der Wachstum ab 2030 kommt, dann don't bother even going to a presentation. Ja, also das sind die Käufer sofort skeptisch und so weiter. Also die Möglichkeiten von einem Geschäftsmodell zu tweaken, radikal umzustellen, Divestment, ergänzende Investment und so weiter, die muss so klar sein für einen Investor. Und deswegen dieses strategische Verständnis von einem CFO, es reicht nicht nur operativ stark zu sein, sondern ein CFO und PE muss strategisch auch sehr stark sein. Also strategisch, operativ und kommunikativ. Das sind die drei Hauptattributen für einen erfolgreichen Private Equity CFO.
In den meisten Verkaufsprozessen sitzen mindestens 2 verschiedene Käufergruppen auf der Interessentenseite. Die Strategen, also Unternehmen aus der Branche, die sich da auskennen und sich verstärken wollen, oder Private Equity Investoren, Finanzinvestoren, die dieses Unternehmen kaufen und die nächsten 5 Jahre weiterentwickeln wollen. Macht das einen Unterschied, welche Käufergruppe man anspricht? Gerade in der Präsentation, gibt es da unterschiedliche Präsentationen, die du hältst, unterschiedliche Schwerpunkte, die du baust? Oder sind im Prinzip 99% der Verkaufsvorbereitung absolut identisch und du setzt nur ganz, ganz andere Akzente ganz am Ende in der Managementpräsentation?
Also zwar hat man ein Standard-Deck, das dann irgendwo für alle auch dann im Vorfeld gelesen werden muss. Aber man muss schon anders auftreten, wenn ich einen institutionellen Investor habe. Der zählt eher so, wie sieht die Zukunftsvision im Sinne von Financial Development und Erfolg aus. Und bei den anderen geht es um Glaubwürdigkeit. Die müssen das Gefühl haben, mit dem ich dort spreche, der weiß, wovon er spricht, der hat die Erfahrung. Da musst du auf Personen vielleicht auch mal runtergehen, auf Personengruppen, auf andere Unternehmen, auf die Branchenpersonen, die oder per Branchenbereiche, die relevant sind. Die müssen das Gefühl haben, der weiß, wovon er spricht, er kennt die Branche auch, er weiß es aus dem FF, der kennt die Supply Chains, der kennt die Engpässe. Dort muss man noch glaubwürdiger sein und da muss man auch mal vielleicht ein paar Probleme benennen, weil die Jungs, die aus der Branche kommen, die kennen die Probleme selber. Da muss man auch dann eben sagen, wir hatten die und die Probleme. Das wissen die auch, weil teilweise überschneiden sich ja auch die Supplier-Gruppen oder auch die Kundengruppen. Und dort ist es dann ganz besonders wichtig, dass man dort eben auch sagt, okay, das geht nicht, das geht, aber dafür haben wir. Das unterscheidet uns und dort sind wir besonders gut und darum haben wir da und da reagiert. Und die Produkte, die ihr von uns im Markt gesehen habt, die haben ja auch entsprechende Performances, habt ihr selber bei euch gemerkt. Und da habe ich schon gemerkt, wenn man so auf diese Art und Weise mit den jeweiligen Parteien dann auch umgeht, die fühlen sich dann wärmer eingepackt. Die merken dann auch, die wollen uns mitnehmen, die sind offen. Und das gibt doch einen deutlich wärmeren Zusammenschluss und auch nachher die Willingness reinzugehen. Und da glaube ich, da kann auch wieder das Management-Team eine ganze Menge eben zu beitragen.
Ein wichtiger Unterschied schon zwischen Strategen und Private Equity ist, du hast in der Regel bei Strategen, deswegen haben sie Interesse, ist das Thema Synergien. Da gibt es dann Synergien mit dem bestehenden Geschäftsmodell. Das heißt, ich kann mehr bezahlen für das Geschäftsmodell, weil es mir mehr bringt als ein PE, der das als Standalone kauft. Also das ist in den letzten Jahren auch, die Strategen auch häufig spannende Sachen gekauft, um ihre bestehenden Geschäftsmodelle erfolgreich zu ergänzen.
Oliver, der Höhepunkt jedes Verkaufsprozesses ist wahrscheinlich die Managementpräsentation, wenn da nur noch ganz wenige ausgewählte Kaufinteressenten übrig sind und man sich gegenüber sitzt und die das Management kennenlernen und genau diese Situation ist, die du eben schon mal angesprochen hast, wo man dann die Gelegenheit hat, sich wirklich auf den Zahn zu fühlen. Was für kritische Momente erwarten einen CFO oder CEO denn in diesen extrem intensiven 2, 3 Stunden?
Also was man sich immer vergegenwärtigen muss in diesen Gesprächen, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Fisherman. Und das heißt, du musst nicht nur daran denken, welche Punkte möchte ich eigentlich setzen oder welche Punkte habe ich mir vorgenommen zu setzen im Rahmen dieser Managementpräsentation. Es geht vor allem dort, dem Zuhörer die Dinge mitzugeben, die er auch mitnehmen möchte. Weil in der Regel ist es ja so, dass du einen klaren Plan hast dessen, was du dort abholen willst, um dich auch noch zu vergegenwärtigen. Weil in der Regel, die haben die Due Diligences gelesen, die haben die Managementpräsentation schon im Vorfeld bekommen häufig. Sie haben andere Unterlagen bekommen, sie haben Markt-Due Diligences gemacht und so weiter. Sie haben sich Informationen geholt. Daraus ergibt sich ein Fragekatalog, den sie haben. A, sie möchten verstetigt bekommen, dass das Bild, das sie gewonnen haben, auch das Bild ist, so wie sie es gestaltet. B, werden sie dich dann auch im Rahmen dessen damit auch nochmal mit ihren Gedanken konfrontieren. Und da musst du sehr, sehr genau aufpassen, was du eben äußerst. Dass du auch nicht widersprüchlich wirst, dass du eben die Dinge auch so benennst, wie sie sein sollen.
Die Managementpräsentation ist wichtig, aber nicht vergessen, die potenzielle Käufer beauftragen Berater damit, mach die Due Diligence, nimm die Zahlen jetzt von Oliver und leite was ab und mach du mir einen Businessplan, was belastbar ist. Und die kommen bewaffnet mit dieser Information, heutzutage besonders granular unterwegs. Ja. Und die challengen dann das Geschäftsplan von Olli und sein CEO. Und das ist dann schon, weil die wollen natürlich nicht Preiserhöhungen rechtfertigen, sondern Preisreduzierung rechtfertigen. Die wollen Dinge dagegen aufbringen. Da sagt, ja, Herr Dörner, Ihr Geschäftsplan ist schön geschrieben, aber es ist inhaltlich scheiße. Und da kannst du als CFO anfangen zu tanzen, wenn du selbst wackelst, ja, oder du glaubst an deine Managementpräsentation und die Zahlen und kannst das dann auch rechtfertigen. Letzteres musst du können.
Das klingt ja so, Oliver, als ob man da auch persönlich extrem unter Druck steht in so einem Prozess. Also wir haben ja darüber gesprochen, dass viele CFOs ausgetauscht werden im Laufe so eines Prozesses, weil sie es nicht bringen oder der Eigentümer glaubt, das ist nicht die richtige Person. Jetzt gerätst du noch unter den Druck der potenziellen Käufer, die deine Zahlen in Frage stellen, die dein Geschäftsmodell kritisch hinterfragen, die dich als Person kritisch hinterfragen. Da braucht man ganz schön dickes Fell, oder?
Unbedingt. Und vor allem Ausdauer wird man brauchen. Weil du sprachst jetzt, dass es die Managementpräsentation der Höhepunkt sei, tatsächlich was danach noch kommt, nach der Management-Präsentation, auch bis zu Signing, auch bis zu Exit, da bist du ja eigentlich Number One on the Frontier. Da musst du aufpassen, dass du nicht ermüdest. Und du bist ja letztendlich, du wirst ständig bewertet als Person, auch schon im Vorfeld der Due Diligences, tauchen vielleicht auf, im Gegensatz zu deinem Wirtschaftsprüfer und den Prüfungen, die du bislang hattest, tauchen neue Themen auf, dieser neue Financial Due Diligence Partner dort macht. Da musst du auf einmal ganz neu die Daten aufbereiten, noch ganz anders, als das eigentlich gewollt ist. Und wenn du da nicht irgendwo fit bist, also das ist wirklich, du weißt, ich bin ja selber Triathlet, aber das ist ein Ironman. Und der Ironman beginnt bei Kilometer 21 des Marathons. Der Körper ist müde, der Kopf muss weiter. Und das ist genau das, was einen guten CFO dann unterscheidet von dem, der an der Stelle sagt, 21 Kilometer ist noch verdammt lang und dann das Tempo reduziert oder einfach aufgibt. Und da ist es schon der Fall an der Stelle und ganz, ganz, ganz wichtig, dass man dort wirklich fit ist und auch sich gesamt, auch privat muss ich dazu sagen. Da werden viele Wochenenden verloren gehen. Du musst diese Kraft innerlich auch spüren. Und nicht jeder hat diese Kraft. Das ist ganz wichtig. Da sollte man sich auch im Vorfeld klar sein. Die eine ist die Ambition und das andere ist, was kann ich realistischerweise leisten? Weil nachher dort gefailt zu haben, das ist dann natürlich auch in der Karriere nicht ideal.
Vielleicht ergänzend dazu, ich meine, ich erinnere mich an Managementpräsentationen, wo unsere Zahlen nicht so toll waren, also im Sinne von inhaltlich belastbar, weil wir improvisiert haben in kürzester Zeit. Aber du darfst nicht vergessen, Michael, du gehst in einen Raum für eine Managementpräsentation, da sitzen dir die PEs gegenüber und deren Berater. Und deren Ziel ist aufzuzeigen, dass das, was du verkaufen willst, ist der Preis nicht wert, was du haben möchtest. Da wollen sie immer hin. Und die wollen dann mit dem CFO am meisten reden, weil er kennt die Zahlen am besten. Der CEO ist häufig ein Storyteller und hat eine Vision für Markt und Wachstum und schießt mich tot. Aber der Businessplan ist ein Hockeystick. Und die sagen, ja, give me a fucking break. Ja, also das glaube ich dir jetzt nicht. Und der arme Olli, der ist als CFO da und muss das rechtfertigen. Und er muss auch Glaubwürdigkeit generieren in der Managementpräsentation. Er darf nur nicht nicken bei dem CEO. Das geht nicht. Er muss einfach mal glaubwürdig sein und realistisch auch sein in seiner Betrachtungsweise und Risiken und Opportunitäten aufzeigen. Die Glaubwürdigkeit von einem CFO ist entscheidend für einen Verkaufsprozess. Wenn der CEO top ist, aber der CFO wackelt und sagt nur, jawohl, CEO, du hast recht, das ist nicht gut.
Oliver, ich habe gerade gezuckt, als du den Verkaufsprozess mit einem Ironman verglichen hast, wo man wirklich 10 Stunden lang alles mobilisiert auf dieses Event und danach völlig im Eimer ist. Jetzt gibt's aber natürlich neben dem Verkaufsprozess auch noch eine Firma zu leiten. Das operative Geschäft geht weiter. Leidet das nicht zwangsläufig massiv unter einem Verkaufsprozess, weil das Management nur noch in diesem Projekt arbeitet und alles andere vernachlässigt?
Michael, ich muss noch ganz kurz auf diese Parabel eingehen. Der Ironman ist nicht der Ironman selber, die 10 Stunden, es sind die 600 Stunden Training davor, die du machen musst, weil die sind Voraussetzung. So ist es auch mit dem Unternehmen. Wenn du nicht diese fundamentale Basis gesetzt hast, wirst du das andere nicht wirklich leisten können. Und das ist genau das, was du eben richtigerweise sagst, weil auf der einen Seite, du kannst das im Unternehmen ja nicht postulieren. Das muss ja irgendwo noch ein Stück weit verdeckt sein, weil sonst kreierst du nur Nervosität, Unsicherheit, auch wenn jeder sich im Klaren ist. Ich arbeite in einem PE, irgendwann kommt dieser Verkaufsprozess, aber die Unsicherheit, die damit einhergeht, die kann eine Organisation sehr belasten. Und das ist genau das, was du eben sagst. Und da ist genau dann die Sicherheit zu schaffen. Du brauchst unter dir ein Team, das nicht von dir permanent überwacht werden muss in dieser Zeit, das zuliefern kann, das präpariert ist und auch flexibel ist, weil es werden Anforderungen kommen, die schon im PE, die sowieso schon hoch sind, die nochmal darüber hinausgehen. Wenn du nicht ein Team hast, das darunter eben stabil ist, musst du dir dieses Team schaffen oder du brauchst externen Support dafür, weil sonst ist das Scheitern schon vorprogrammiert. Und das ist eben, wo du das Vertrauen eben zu haben sollst.
Das bedeutet aber auch, dass du die Firma ein Stück weit auf Autopilot stellen musst. Also Zeit für große strategische Initiativen parallel zum Verkaufsprozess ist da nicht mehr. Es ist im Prinzip, man lässt es laufen und agiert nur noch so ein bisschen, wenn irgendwas super Wichtiges ist, taucht man wieder auf im Tagesgeschäft.
Naja, die strategischen Initiativen sind schon sehr relevant für den Verkaufsprozess. Du darfst von heute auf morgen nicht ausschalten, die Aktivitäten, weil es sind Teil des Verkaufsprozesses. Also der Olli ist ja Ironman gelaufen, gefahrradet und schießt mich tot. Das hat er ja als Typ gemacht. Aber Exit ist Leistungssport. Das ist definitiv so. Es ist Leistungssport. Du musst physisch fit sein, du musst intellektuell fit sein und du musst rhetorisch super fit sein. Und bei dem authentischen, realistisch, du bist immerhin der Polizist von den Zahlen, ja, und das wird von dir erwartet.
Du musst im Vorfeld dieses Prozesses gewisse Leitplanken schon eingestellt haben. Also wenn du strategische Initiativen hast, müssen die im Vorfeld eingetuned sein. Es darf nicht sein, dass du neue erfindest, weil dann ist die Gefahr auch generell immer groß, wenn du zu viele neue Sachen gleichzeitig machst und kannst sie dann nicht nachhalten und kannst dann nicht entsprechend die Teams supporten. Du kannst auf in die Kostenfalle laufen und du kannst die Topline nicht ziehen. Deshalb, da musst du schon ein Vertrauen drin haben, dass die Sachen auch funktionieren. Und wenn sie nicht funktionieren, dann musst du gucken, wie kriege ich sie relativ gut erklärt. Das muss man auch im Vorfeld haben. Wenn es mal einen Downside gibt, kann ich das auch realistischer, glaubwürdig, ohne dann irgendwie das Gesicht zu verlieren, darlegen. Oder du musst eben auch gucken, dass du an anderen Stellschrauben drehst. Und das ist, was Paul nennt, immer auf dem Tisch tanzen, dass du das eben überbrücken kannst. Und diese Phase, die musst du eben gucken, dass sie möglichst vom Management bis Closing nicht länger als 3, 4, 5 Monate ist. Diese Phase, die musst du sehr kurz halten. Darauf musst du auch immer drängen. Da musst du jedem hinterherrennen, auch den jeweiligen potenziellen Käufer, die gerne intern nochmal viele Schleifen drehen wollen, um sich selber zu vergegenwärtigen. Da brauchst du auch einen guten M&A-Berater an deiner Seite, der den Prozess richtig gut dann auch lenkt und auch sicherstellt, dass nicht die Anwälte sich verlieren, dass andere sich verlieren oder sonst irgendwo oder dass man sich beim SBA irgendwie zu Tode prügelt wegen irgendwelcher Warranties, die dort eben reinkommen. Das ist etwas, das ist ganz wichtig. Da muss das System zusammenwirken. Dauert es zu lange, fadet es hinten raus aus, weil dann irgendwann, wenn es deutlich mehr als 12 Monate ist, dann verlierst du die Kraft. Und das ist auch so ein Stück weit, wo ich gehört hatte zuletzt, wenn ich mich mit den entsprechenden Beratern unterhalten habe, dass sie sagen, es kostet auch tatsächlich mehr Kraft. Die Runden werden mehr. Käufer sind da, aber sie sind deutlich kritischer.
Ja, und zwei Aspekte noch dazu. Du musst immer damit rechnen, dass deine Mitarbeiter überlegen, wo es andere Opportunitäten gibt oder die laufen weg. Ich meine, meistens gibt es einen Loyalty-Bonus als Ausgleich, aber manchmal reicht das auch nicht, weil es gibt eine einmalige Opportunity und die sagen, Paul, ich muss das jetzt annehmen, es tut mir leid. Das ist wirklich auch ein sehr relevanter Punkt. Wenn du einen Key-Player verlierst mitten im Exit, boah, das ist nicht angenehm. Und dann diese M&A-Berater. Ich denke zurück, ich nenne keinen Namen, weil ich mittlerweile mit dem so ein bisschen befreundet bin, aber der M&A-Berater hat jeden fucking Freitag irgendeinen Request eingetütet. In der Regel um 17 Uhr. Das hat mich so aufgeregt. Das Team war platt und wollte zumindest ins Wochenende gehen, zumindest einen Samstag frei haben. Und da kam er jeden Freitag, ich bin dann da ausgerastet, habe das dann eskaliert, dann haben wir ein Come-to-Jesus-Meeting gehabt in dem Büro vom CEO und uns angeschrien, da bin ich, das ist die Wahrheit. Ob das geholfen hat, ganz ehrlich, das hat ihn nicht so sehr interessiert.
Wie kann das sein, dass ein extern geheirter und bezahlter Berater so viel Macht bekommt? Warum stellt ihr euch da nicht dagegen und sagt, ich bestimme, wie der Prozess ist, ich bestimme, wie die Deadlines sind?
Weißt du warum, Michael? Wenn der Verkäufer gibt ja den Auftrag an M&A-Berater XYZ und es gab ständig von dem Verkäufer, der das Ganze koordiniert hat, der hat dann zugerufen, hat dann mein CEO gesagt, hier, der TAF ist wieder nicht kooperativ, kannst du da was machen? Das hat mich noch mehr aufgeregt, ja. Aber der Verkäufer steuert die Berater und so weiter und so fort. Als Managementteam bist du dazwischen und du darfst auch in der Regel keinen Kontakt zu den potenziellen Käufer haben, ohne deren Beisein. Also es ist auch sehr streng gemanagt, was man auch nachvollziehen kann.
Ich glaube, was Paul beschreibt, wenn du sowieso schon so ein bisschen erschöpft bist und ein Stück weit zermürbt, wenn dann diese Frage noch oben drauf kommt, wo du das Gefühl hast, ich mache doch schon alles, was nur Menschen möglich ist, und das dann noch oben drauf kommt. Und auch du weißt, dein Team ist, geht auf dem Zahnfleisch. Das ist dann, wo du dann dieses Gefühl kriegst, schafft man das noch? Und dort dann zwei Schritte zurückzugehen, tief durchzuatmen, das ist eine Herausforderung, die muss man auch erstmal lernen. Ich muss sagen, als ich das erste Mal gemacht hatte, und Paul weiß das ja auch noch sehr gut, wie wir aneinander geraten sind, weil er ja auch unter Druck stand und immer mit neuen Ideen kam oder auch irgendwelche Diskrepanzen bekommen hatte, während wir alles mit Excel Access bei 600 Millionen irgendwie zusammengefummelt haben und nicht mal so etwas wie ein Konsolidierungstool hatten, das war vage. Und wenn er dann freitags dann diese Dinge weitergegeben hat, wo er eigentlich schon wusste, wir haben mehr die ganze Woche bis nachts um eins gearbeitet. Ich habe manchmal in der Firma einen Konferenzraum auf der Couch übernachtet gehabt. Da war ich aber noch in der Line. Und er dann gekommen ist, dann ist die Gefahr wirklich groß, dass man sich verliert. Dann ist der Stresslevel hoch. Da muss man auf seine Gesundheit achten, weil die meisten CFOs jetzt ja auch nicht dergestalt sind, dass sie die Konstitution haben, immer das über 4-5 Jahre aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das ist etwas, da zählt dann wieder die Erfahrung, dass man dann eben dieses, ich gehe jetzt zurück, ich atme nochmal durch, der will mich jetzt nicht persönlich angreifen oder stellt meine Fähigkeit oder meine Arbeit als solche in Frage, sondern er versucht auf etwas zu reagieren, was gekommen ist, um das zu schaffen. Daher ist es auf der einen Seite hilfreich, auf der anderen Seite auch ab und zu mal einfach frustrierend, muss man fairerweise sagen.
Wobei an der Stelle habe ich auch die Freitagabend-Requests in der Tat häufig nicht weitergegeben. Ich habe gedacht, leck mich am Arsch, mein Team geht jetzt ins Wochenende, ruhen sich ein bisschen aus und am Montag werden sie damit.
Hat sich ein bisschen anders angefühlt. Egal, aber ich glaube, das ist
nicht das Ding. Noch ein Punkt hinzu, weil Olli und ich kennen uns sehr gut und sind ja befreundet, aber der Olli wollte immer 120% und ich wusste, dass 80% reicht. Aber durch die 100% Genauigkeit von Olli war das teilweise zu kompliziert für den Umständen, ja, und war too much, Olli, du warst damals ein bisschen jünger und unerfahrener.
Ein extrem krasser Prozess, über den wir hier gesprochen haben. Jetzt möchte ich zum Schluss gerne nochmal so die Quintessenz aus euch beiden herausholen, zwei erfahrene Exit-CFOs. Wenn ich zum ersten Mal als CFO einen Verkaufsprozess managen müsste, welche ein, zwei Sachen würdet ihr mir unbedingt empfehlen, um diese Aufgabe zu meistern? Was ist das Allerwichtigste?
Also hab ein fähiges Team, lean, aber fähiges Team um dich herum, sonst stirbst du. Punkt. Und es sind viele Top-CFOs, die scheitern, weil sie versuchen, alles selbst zu machen. Das geht in die Hose. Und dann sind sie ausgebrannt und verlieren. If you have the right people, you can prevent success. It's so true.
Danke. Und Oliver?
Ich würde sagen, du musst schon viel, viel früher anfangen. Wenn du es jetzt mit dem Studium vergleichst, das ist nicht nur diese eine Abschlussprüfung, die du hast. Das ist diese Zeit, die du davor brauchst, um das in die richtige Richtung zu bringen. Du weißt, du bist im PE, du willst in den Exit gehen. Bereite dich von Tag 1 an darauf vor, dass das irgendwann kommt. Und mach auch alles, was du eben vorbereiten kannst. Nutz diese Zeit, bis du eben in diese Extremsphase kommst, dass in dieser Extremsphase du nicht alles neu erfinden musst. Hab ein Team, das funktioniert. Stell aber auch sicher, dass du ein Level erreicht hast, der dann eben dich dahingehend unterstützt, dass du diese Freiheiten oder dieses bisschen, was noch an Zeit übrig bleibt, um andere Dinge noch machen zu können, anstatt ständig nur nacharbeiten zu müssen, was gefragt worden ist. Weil dann ist es wie so ein Hase-und-Igel-Spiel und du hast keine Chance, das zu erreichen. Die Vorbereitung ist key.
Sehr schön. Zwei ganz konkrete Tipps nochmal zum Schluss eines Podcasts, der gespickt war mit vielen, vielen kleinen Tipps und großen Tipps für das Gestalten oder Überleben, würde ich mal sagen, eines Managementprojekts, das wahrscheinlich mit das Schwierigste ist, was man sich antun kann als Manager, aber auch eins mit der lukrativsten Entscheidung, die ein Managementleben bereithaben kann. Lieber Oliver, lieber Paul, es war mir eine Freude, mit euch darüber zu plaudern.
Ebenso, Michael. Danke, Olli.
Vielen Dank, Michael. Danke für die Gelegenheit, das auch nochmal hier darlegen zu dürfen.
Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Falls ja, schenkt uns gerne ein Like oder einen Kommentar. Wir freuen uns natürlich immer über Feedbacks. In rund 2 Wochen melden wir uns wieder mit der nächsten TPE-Folge. Dann werden wir hier mit einem Mittelstandskenner darüber diskutieren, wie wir hier bei uns in Deutschland den Turnaround schaffen, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen und mit unserem Mittelstand vielleicht wieder Weltspitze werden könnten. Es geht um neue Technologien und um alte Stärken. Das wird sehr cool. Paul und ich, wir freuen uns schon sehr darauf. Bis dahin, bleibt gesund und fröhlich. Euer Michael heute zusammen mit den CFO-Veteranen Paul Taff und Oliver Dörner. Auf bald!